Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, der Pankreator, Jesus Christus, der Allmächtige. Amen. Jetzt, was es im Tierreich gibt, das wissen wir ungefähr. Fische im Wasser nicht, dann haben wir 2 bis 1000 Füße auf dem Land, Vögel mit Spannbreite in der Luft, Bremens Tierleben. Kam uns ja irgendwann auch schon mal als Kind über die Finger. Was im Pflanzenreich gibt, wissen wir auch. Der Spur nach Blumen auf der Wiese, Gemüse auf dem Acker, Unkräuter gibt's gar nicht. Das sind nur Pflanzen, die an der falschen Stelle wachsen. Also, nicht? Jedenfalls Bäume aller Größe im Wald, Naturkundebücher, die hat man ja vielleicht auch noch im Regal. Und was es im Märchenreich gibt, das wissen wir ja auch schon seit unseren Kindertagen. Zwergen im Walde, Hexen irgendwo im Lebkuchenhaus, Riesen aller Stärke in den Bergen. Grimms Märchen lässt grüßen und prägt ja auch schon unsere Fantasie von Kindheit an. Auch im Königreich, Kaiserreich, Herrscherreich, damit können wir auch was anfangen. Aber wissen wir noch etwas vom Himmelreich? Diesen Ausdruck finden wir nur bei Matthäus. Er kommt dort ungefähr 32 Mal vor. Und Himmelreich ist das Hauptwort des Neuen Testamentes. Jesus meint damit nicht irgendein Sternenreich. Millionen Lichtjahre entfernt, wo wir nur hingucken können. Spiralnebel irgendwo und dann was Nebulöses. Er meint auch kein Engelreich, in dem da irgendwelche lichtvollen Gestalten mit Flügelchen irgendwo um die Wette eilen, um die Ecke herumspringen, das Universum bevölkern. Er meint auch nicht das Reich von Karl Valentin, wo es dann immer hieß, der Münchner im Himmel und sein frohlocktes Halleluja, Halleluja, Socke, los wird. Nein, das ist nicht gemeint. Das Himmelreich, genauer das Reich des Himmels, durchbrach an Weihnachten die Grenzen zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. In Bethlehem gab es den ersten Brückenkopf. In Jerusalem, Ephesus, jawohl, Rom und so weiter entstanden weitere Stützpunkte seiner Macht. Und heute gibt es rund um den Globus Operationsbasen seiner Herrlichkeit, wo Jesus angebetet und verherrlicht wird. Und einmal werden alle diese anderen Mächte und Gewalten dieser Übermacht Jesu weichen müssen. Das Himmelreich ist das Reich Jesu Christi. Jetzt gibt es ja diese, nicht Sendereihe, sondern Predigtreihe. Ich war am Anfang doch ein bisschen so über die Gleichnisse, habe ich immer gedacht, oh nee, das sollen andere machen. Aber ich war dann ganz dankbar, wie dann der Peter fragte, du, wie sieht's aus? Sagte ich, ja komm, mache ich. Und das gibt wieder ganz neue Herausforderungen. Das Himmelreich ist gleich einem. Und jetzt lesen wir, wer seine Bibel dabei hat, hat's gut. Wer nicht, der macht seine Ohren auf und hört. Ich habe gedacht, die 3 Verse brauchen wir nicht noch projizieren oder sonst was. Wir kennen es ja auch alle. Matthäus 13, 44 bis, ich lasse es dich auch wissen, bis 46, also ganz kurz heute. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker. Brauchen wir noch ein bisschen Zeit zum Aufschlagen? Dann warte ich gerne noch eine Sekunde. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Lieber Herr, öffne uns jetzt das Herz vor allen Dingen für dieses köstliche Wort. Amen. Mein erster Punkt. Ich möchte ein klein wenig über die Gleichnisse etwas sagen. Das bietet sich an, dass man es hier einfach auch einschiebt. Die Gleichnisse sind zu erfassen, doch nur für den kühnen Insider. Wir wollen einmal versuchen, diese Gleichnisse ein wenig zu ordnen. Hier haben wir in Matthäus 13 7 Gleichnisse. Und es heißt da, das Geheimnis des Himmelreiches. Ein Geheimnis ist etwas, sagt der Scofield in seiner Bibel. Ein Geheimnis ist eine früher verborgene Sache, nun aber geoffenbart, in der jedoch etwas Übernatürliches trotz göttlicher Offenbarung liegt. Schwerer Satz, ich versuche es ein bisschen nochmal runterzubrechen. Matthäus sieht ein Reich in drei Phasen, die Jesus hier vorstellt. Einmal kommt der Johannes, der Täufer, und der Herr selber, und beide bezeugen, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, Matthäus 3. Der König Jesus war in die Mitte gekommen und hat Zeichen und Wunder getan und ist dadurch bekräftigt. Und dadurch wurde Israel zur Buße geleitet, um in dieses Reich hineinzugehen. Zweitens haben wir das Reich in seiner gegenwärtigen Form, und während dieser Zeit ist der König Israels mitten unter ihnen, im Land anwesend. Und jetzt diese sieben in Matthäus 13 gegebenen Gleichnisse bilden letztendlich hier die gegenwärtige Haushaltung in den sieben, in der Siebenzahl. Wir merken die Zahl sieben wieder. Wir hatten bei Maria ja die Zahl sieben ähnlich, eine vier und eine drei. Viermal die Eigenschaften Gottes und drei Dinge, die hier noch dazu kamen. Und so haben wir in diesen sieben Gleichnissen auch eine Viererzahl und eine Dreierzahl. Kommen gleich noch drauf. Und dann wird das Reich der Himmel in einer prophetischen Form nachher in Matthäus 24, 25 dargestellt, während die Herrschaft Christi im tausendjährigen Reich angedeutet wird. Die sieben Gleichnisse sind die gegenwärtige Zeit hineingedeutet. Und sie bilden die Zeitspanne zwischen dem Kommen Jesu und dem Wiederkommen Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und hier haben wir vier und drei. Die ersten vier dieser Gleichnisse, ich tue sie gleich nochmal aufzählen, spricht Jesus nur, nicht nur, aber da ist die Volksmenge dabei und die Jünger. Die restlichen drei Gleichnisse ist nur etwas, was die Jünger angeht und haben deswegen auch eine tiefere Bedeutung. Wir kennen die Gleichnisse, denke ich, alle. Gibt es ja auch Kinderbücher drüber. Das erste Gleichnis ist der Sämann, der ausgeht, den Samen zu streuen. Das zweite Gleichnis wäre das Unkraut im Weizen. Hier sehen wir diese sofortige Nachahmung des Echten durch das Unechte. Kaum hat der Herr gesät, dann kommt der Feind und schmeißt irgend sowas Unkräutiges, das wachsen an der falschen Stelle, sage ich so, ja, mitten in das ganze Zeug hinein. Und dann kommt ja auch die Anweisung, nee, lass alles wachsen. Das dritte wäre das Senfkorn. Und es bezieht sich auf die äußere Form des Reiches. Es wird ein mächtiger Baum. Dann kommt der Sauerteig. Er zeigt die Entwicklung nach innen hin. Und dann ist das Volk beiseite. Und jetzt offenbart der Herr drei Gleichnisse, der Schatz im Acker. Ich habe bei Brinke nachgelesen, Israel wäre in der gegenwärtigen Zeit dargestellt. Der Schatz Israel. Verborgen im Acker. Ich kann dem auch was abgewinnen, aber ich habe in der Kirchengeschichte viele Sachen jetzt gelesen über die Väter, die über dieses gesprochen haben. Und ich habe nirgendwo die Auslegung in die Richtung gefunden. Ich habe immer nur die Auslegung in Richtung Schatz gleich Jesus gesehen. Deswegen werde ich es auch heute so machen. Die köstliche Perle. Schatz und Perle zeigen das Himmlische und das irdische Volk inmitten der bekennenden Christenheit. Beide sind wertvoll. Und er hat alles für sie hergegeben. Und das letzte Gleichnis dieser siebten Reihe von den guten und faulen Fischen in einem Netz
stellt die Zeit der Entrückung bis zur Wiederkunft auf dem Ölberg dar. Und genau diese siebener Abfolge, die wir hier finden in diesen sieben Gleichnissen, haben wir in Offenbarung 2 in den sieben Sendschreiben. Es wäre auch einmal eine Predigtreihe wert. Anmerkung, Gänsefüßchen. Wir haben auch in der Kirchengeschichte hier genau dasselbe in der Offenbarung 2 in den sieben Sendschreiben, wie wir es hier in diesen sieben Gleichnissen vorfinden. Und wenn jetzt schon die Jünger solche Mühe gehabt haben mit den Gleichnissen, sie haben ja immer wieder gefragt, Herr, wir verstehen es nicht, kannst du es uns nicht ein bisschen deutlicher? Hat Jesus natürlich auch gemacht. Aber Jesus zeigt uns, dass hier Jesaja 6, 9 und 10 in Erfüllung geht. Dort heißt es, ich zitiere, geh hin und sprich zu diesem Volk, Gott sagt das zu Jesaja, höret und versteht's nicht, seht und merkt's nicht, verstocke das Herz dieses Volkes, lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen in ihrem Herzen und sich bekehren und genesen. Wir haben genau dieselben Worte in Johannes 12, in Apostelgeschichte 28 und wir sehen, die Gleichnisse bilden etwas ab, was verbirgt. Die Gleichnisse bilden aber auch etwas ab, was aufdeckt. Den Ungläubigen wird das Himmelreich verborgen. Sie verstehen es nicht. Und die gläubige Welt, die Jesus angenommen haben, bekommen letztendlich die Herrlichkeit dieses Reiches Gottes in diesen Bildworten dargelegt. Und dass es nur ein Heil gibt, dass es nur einen Weg zu diesem Heil gibt, das wissen wir. Und Jesus hat es uns ganz deutlich gelehrt, es gibt in keinem, sagen die Apostel, anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, als allein in dem Namen Jesus. Und doch, das Reich Gottes wird durch die Gleichnisse in verschiedenster Bildhaftigkeit uns dargelegt, so wie es verschiedene Menschen gibt, die in ganz unterschiedlicher Art zum Glauben kommen, zu diesem Heil. So haben wir auch die unterschiedlichste Nuancierung durch die Gleichnisse, was das Reich Gottes angeht. Warum ist denn das so anziehend, wenn man Lebensläufe hört von Christen? Ich frage auch immer gerne, erzähl mir doch mal, wie bist du zum Glauben gekommen? Erst fängt man stottern an, aber dann kommt's, ja? Und es gibt ja so viele unterschiedliche Führungen. Gott führt keinen gleich, der eine wie der andere. Und dann auf einmal haben sie das Heil ergriffen und genauso ist auch mit den Umständen, die Gott herbeiführt, dass Menschen zum Glauben finden. Weg hat er aller Wegen, an Mitteln fehlt ihm nicht, sagt der Dichter. Und deswegen liebt es auch der Herr Jesus, die Gleichnisse mit dem Himmelreich in unterschiedlichster Form darzustellen. Dann ist es mal das Ackerfeld, dann ist es Hochzeitsmahl. Dann ist der verlorene Sohn. Dann haben wir Senfkorn, den Sauerteig, der Königssaal, das Vaterhaus, der Schatz im Acker heute, die köstliche Perle. Alles bildet letztendlich einen kleinen Bereich ab dieser Himmelsreich-Botschaft, die Jesus uns nahebringt. Und Jesus will das eine, was Not ist, aus verschiedenen Blickwinkeln uns zeigen. Und heute haben wir zwei dieser Gleichnisse. Ich habe noch einmal die sieben Gleichnisse, die hier in Matthäus 13 sind, aufgelistet. Sämann, Unkraut, Senfkorn, du schneckst mal dran, Sauerteig. Und dann haben wir den Schatz im Acker, die köstliche Perle und die Fische, die im Netz sind. Wir kommen zum zweiten. Der Schatz ist vorhanden, doch nur für den glücklichen Finder. Seltsam, in der Klosteranlage von Cluny in Burgund findet man in den Burgruinen unheimliche Schätze. Also vom Alter her unheimlich, vom Wert unheimlich. Und da gibt es aber einen steinernen Sarkophag. Also da lag mal einer drin, so heißt es auf Norddeutsch. Aus römisch-gallischer Zeit. Und da stehen die Besucher vor diesem alten Kunstwerk und staunen, aber das Staunen wird noch viel größer, wenn man erfährt, dass der Sarkophag
nicht bei normalen Ausgrabungsarbeiten, vielleicht an der Mauer oder sonst irgendwo gefunden wurde, sondern dass ein Bauer beim Pflügen mit seinem Pflug an dem Ding hängen geblieben ist und auf diesen Schatz, ja, kann man fast sagen, gestoßen ist. Wahrlich ein Schatz im Acker. Ja, und von jetzt ist von diesem Bauern die Rede, da wollen wir ein bisschen reinschauen, der sich ein Stück Land gepachtet hat, einige Äcker, ein bisschen Gehöft, mehr als eine Holzhütte und ein Stall wird es ja kaum gewesen sein. Und die Vereinigten Hüttenwerke des Herrn Landmann, hart war es schon, diese steinharten Schollen, wenn sie ja Wochen und Monate lang vielleicht Sonne abgekriegt haben, zu bearbeiten. Schwer war es, diese steinschweren Brocken zu besteigen. Mühsam war das alles zu bearbeiten. Und so spannte eines Morgens wieder mal seinen Ackergaul vor den Pflug. Dieser verunkrautete Riegel, der muss doch jetzt aufgebrochen werden. Aber wie es kommt, die Schindmähre hat mal wieder nur den ersten Gang eingelegt und trottet langsam über den Acker rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Es wird auch ein bisschen krumm, aber es macht ihm nichts aus. Ein tötendes Einerlei. Und auf einmal rums, da hängt der Pflug fest, bleibt er hängen. Auch das noch, grändelt der Bauer. Hi, ruft er. Aber das Ding macht keinen Schritt weiter. Hi, schreit er. Brüllt er, knallt mit der Peitsche. Schmeißt das Zugseil, aber es gibt keine Zuckungen. Schmeißt das Zugseil über den Rücken des Pferdes und schaut nach. Was ist denn da los? Kein Stein? Nein. Ein Holz? Nein. Ein Eisen? Auch nicht. Eine Truhe? Eine Schatztruhe? Eine Schatzkiste? Gesucht? Hat er nicht. Gefunden hat er mitten im Acker. Auf einmal hängt der Pflug fest. So ist das mit dem Schatz im Acker. So ist es mit dem Schatz des Himmelreiches auch. Mit der Schatzkiste des Evangeliums, mit der Schatztruhe der guten Botschaft. Der Kirchenvater Bogatzki schreibt ein Lied und darin heißt es: Er ist mein Schatz, mein Erb, mein Teil, und außer ihm weiß ich kein Heil. Jetzt geht alles ganz schnell. Schnell die Kiste ins Loch rein, schnell Erde drüber, schnell die Spuren verwischt, schnell nach Hause und dort in die Holzhütte, dort an den Schreibtisch, Kopf in die Hände gelegt. Was jetzt? Der Acker muss her. Die Immobilie, samt Immobilie, muss gekauft werden. Das muss irgendwie gehen. Was ist denn das für ein Schatz? Martin Luther hat im Glaubensbekenntnis und in seinen Erklärungen dazu gesagt, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut. Dort am Kreuz hat Jesus die Schwelle zum Reich Gottes bereitet. Das Reich Gottes ist ja ein ganz anderes Reich als die Reiche dieser Welt. Schon die Art, wie der König Jesus eingesetzt wird, ist ja einzigartig. Da macht sich Jesus nicht zum König, indem er andere dienen lässt, sondern er dient. Er wird zum Knecht der Menschen, er trägt die Sünde. Er gibt sein Leben dort am Kreuz und versöhnt uns mit Gott. Deshalb hat Gott ihn erhöht und zum König eingesetzt. Das ganze Universum liegt Jesus zu Füßen. Und jetzt sitzt er am Thron der Herrlichkeit und regiert über sein Volk. Ihm ist die Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Aber dieser Schatz hat seinen Preis, liebe Gemeinde. Jeder Schatz hat seinen Preis. Auch der Schatz des Himmels. Gott macht keinen Sommerschlussverkauf und keinen Winterschlussverkauf. Er verschleudert auch nichts zu billigen Preisen. Er macht auch nicht hin und schreibt Saale hin. Ich weiß nicht, was es heißt, aber ich habe gehört jetzt in Englisch, Sale, Ausverkauf. Ne? Kann man ja, das weiß man sofort, Saale, Ausverkauf. Seine Liebe, seine Kraft, seine Majestät wirft er niemand nach. Ja, Gott hat es alles gekostet. Unser Gott ist doch kein billiger Jakob gewesen. Wer an Gottes Schatz interessiert ist, der darf selbst auch den Verzicht nicht scheuen.
Es kostet etwas. Nein, unser Gott ist kein billiger Jakob. Es kostet auf beiden Seiten etwas. Wer kann ihn finden? Und deshalb fängt der Bauer jetzt das Rechnen an. Wir gehen nochmal zurück. Was muss er denn geben? Er hat Zettel und Bleistift zusammengekramt. Das kleine 1x1 kriegt da noch hin. Und dann fängt er an. Er holt erstmal den Sparstrumpf raus und guckt rein. Ach, nicht viel. Vielleicht gebe ich die Holzhütte noch dazu. Den Stall und den Garten. Ja, geht doch auch noch dazu. Ach, ich habe noch einen Pflug, den geben wir auch mit weg. Schindmähre. Das ganze Gelumpe, alles dazu. Und dann kann ich den Acker doch kaufen. Mit diesem Preis ist der Schatz aber nicht zu erwerben. Der Acker nicht zu kaufen. Selbst wenn er 200.000 Taler gehabt hätte, an den Schatz wäre er nicht herangekommen. Ja, was muss er denn locker machen? Was muss er denn auf den Tisch hinblättern? Was muss er denn bezahlen? Tja, ich denke, der Theologe Martin Dörne, der hat es richtig verstanden und auf den Punkt gebracht und sagt dazu, das teuerste Gut des Menschen, an dessen Verkauf keiner vorbeikommt und das auch nicht bloß einmal, sondern immer von Neuem abgestoßen werden muss, ist die Vergötzung des Ichs. Die Vergötzung des Ichs. Unsere Sünde. Ich muss mich selber hergeben. Ich muss mein verkorkstes Leben hergeben. Ich muss meine Fehlentwicklungen, meine Belastungen, alles muss ich hergeben. Der Schatz kostet mich meine Sünde. Das ist es. Dieser Schatz kostet mich meine Sünde. Das ist hier gemeint, wenn hier steht, alles, alles verkaufen. Unglaublich, aber wahr. Jesus verkauft meinen bankrotten Laden und gibt mir dafür den Schatz Gottes. Jesus übernimmt meine vereinigten Hüttenwerke und gibt mir damit das Wohnrecht in der ewigen Hütte des Himmels. Ja, fasse, wer es fassen kann. Glaube, wer es glauben kann. Ich begreife es letztlich nicht. Doch er übernimmt meinen ganzen Laden und gibt mir alles, wird hier gesagt. Das ist der köstliche Schatz, den Gott im Acker verborgen hat. Jetzt darf ich meinen ganzen Bettel ihm überlassen. Jesus kauft meine pleite Firma Sünde auf. Ob du ein Versager bist oder ein Aufsteiger, ein Zweifler oder Atheist, ein alter oder ein junger Mensch, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Gott hat dich lieb. Er will dich und er ruft dich. Wenn du seiner Einladung folgst, dann musst du wissen, Gott will dich ganz. Das ist der Preis. Ohne eine klare Lebensübergabe kommst du nicht über die Schwelle zu Gottes Reich. Wir kommen zum dritten Punkt. Die Perle ist zu haben, doch nur für den mutigen Käufer. Es kostet viel, ein Christ zu sein. Der Kaufmann hat ja die Nase überall dort, wo er ein Geschäft wittert und machen kann. Der Kaufmann im Gleichnis, der handelt mit Perlen. Die Suche nach besonders wertvollen, das ist sein tägliches Brot und Geschäft. Die Augen sind geschult. Er kann genau das Echte vom Unechten unterscheiden. Aber er will nur gute Perlen. Er ist entschlossen, den Schein zu verwerfen und das Echte zu wählen. Er will auch nicht Schlechte und Gute miteinander vermengen. Könnte man ja auch sagen, oh, machen wir so ein bisschen, ne? Alles durcheinander. Sein Verlangen ist die reine Perle. Und so geht er hinaus und forscht auf den Märkten dieser Welt. Da wollen wir mal einige Märkte abklappern. Zuerst geht er auf den Markt der Moral. Ah, die Tische besetzt mit guten Eigenschaften für die Seele, hohen sittlichen Vorschriften und Geboten, glänzenden Vorbildern und herrlichen, edlen Tugenden. Wahrhaftig, das sind doch herrliche Perlen. Aber das will an seinem Herz und Jackett nicht recht haften. Die eine oder andere Sache rutscht immer wieder runter, will nicht halten und gleitet ab zur Erde. Er merkt, ja, denen fehlt das bestimmte Etwas, durch welches sein Herz von der Moral umgewandelt wird in die Liebe. Und dann reist er weiter, kommt auf den Markt des menschlichen Wissens. Aha, prachtvolle Perlen strahlen ihm da entgegen, glänzender, blendender Glanz.
Erdkunde, Himmelskunde, Kenntnis von Stoffen und Gesetzen, Krankheiten und Mitteln dagegen, alles mögliche Lehren von Klugheit von Völkern und Staaten und geformte Vermutungen über Gott und die Welt, ja alles mögliche, aber wenn er sie betrachtet in ihrem Schmuck, so findet er trotz des ganzen Lichtes in seinem Denken immer wieder dunkle Stellen. Über die wichtigste Frage des Menschseins, großartige Vermutungen, aber keine echten Antworten. Denkübungen, aber nicht Sättigung des tiefsten Verlangens seiner Seele. Prächtige Perlen, Kleinode des menschlichen Geistes, aber zufrieden ist dieser Kaufmann doch noch nicht. Ach, er reist weiter und kommt auf den Markt der menschlichen Arbeit. Da wird's doch was Gutes geben. Welche Leistung auf dem ganzen Gebiet der Industrie, der Wissenschaft, der Technik, mancher Künste, alles menschlichen Fleißes, wunderbare glänzende Perlen des menschlichen Geistes. Und doch merkt er, dass das inwendige Leben des Geistes und des Gemütes leer bleibt, hungrig bleibt. Er wird nicht satt von all diesen Dingen. Gute Perlen, denkt er, aber ich brauche mehr, ich brauche bessere. Und während der Kaufmann verschiedenen Gebieten sich da umschaut, da rufen ihm manche Genossen vom Markt zur Geselligkeit des geselligen Lebens zu. Ach, hier bieten sich Freundschaften, Verknüpfungen, viel Edles und viel Gemeines. Er findet Herzen, die es ganz gut meinen und auch er kommt an Orte, wo Nützliches und Gutes auch gepflegt wird, Gemeinschaft da ist. Aber daneben gibt es viel Arges und Schlechtes. Und auch da, wo die meisten sich so befriedigt fühlen, ja, da bilde ich mich wohl, geht es ihm im Herzen durch und durch, kann den einen Bruder den anderen erlösen, noch vor Gott versöhnen. Es kostet zu viel, eine Seele zu erlösen. Und dann, ach, er geht weiter, er kommt auf den Markt der Religionen, da war er ja noch gar nicht, ist ganz hinten gewesen. Er findet viele Straßen und Gassen, eine Menge von Tischen an verschiedenen Ecken mit ganz eigentümlichen Perlen. Viele stoßen ihn gleich ab, aber sind offenbar falsch vom menschlichen Irrwahn ersonnen. Er eilt rüber auf den Perlenmarkt der christlichen Kirchen, der fernen Religionen und Gedankengebilde. Und dann kommt er an einen Tisch. Ach, da sind sich alle Verkäufer einig. Aber da ist ein großes Vielerlei und Durcheinander. Eine Menge von Namen, welche alle helfen sollen für Leib und Seele. Eine Unzahl von heiligen Männern und Frauen, welche empfohlen werden, eine Reihe sündiger Menschen, welche Göttliches angedichtet wird, eine große Masse gesetzlicher Werke. Alles vorhanden. Lehren über Gott und Jesus, Buddha und Mohammed. Wo das echte Göttlichkeit anziehen sollte. Gottes Wort wird gepresst, zerdrückt, zerrissen, zerschnitten. Es sind Perlen, gehaltlos und matt, aber mit schönem, sentimentalem Geklingel. Der Kaufmann sucht aber gute Perlen. Und er wird nicht müde und nicht verdrossen. Und trotz aller Täuscherei der Verkäufer, welche ihm Unechtes für Echtes andrehen wollen, sucht er weiter. Sein Ernst und Eifer hat endlich Erfolg. Jetzt findet er diese eine Perle, die höchsten Qualitätsansprüchen auch genügt. Sein Auge fällt auf diese Perle, die übertrifft alle. Die ist durch nichts zu ersetzen. Größe, Gewicht, Form, Härte, Farbe, alles vom Feinsten. Exzellent. Die Perle ist ein Vermögen wert. Keine Frage. Aber diese Perle muss her. Jetzt verkauft er alles. Oh, diese Perle. Diese höchste Kraft, die in ihr steckt, des Himmels und der Erde zusammengefasst. Es ist eine Perle von Gott selber bereitet. Und beim ersten Anblick, ja, unscheinbar. Aber im näheren Hinschauen, voll wunderbarer Reinheit und Klarheit, voll göttlicher Kraft, die größte aus der Tiefe herausgeholte Schmuckschatulle wird sie zieren. Die Perle, ein Produkt des Leidens, unter Schmerzen ist sie entstanden.
die Perle begehrt. Tausende suchen sie unter Lebensgefahr. Die Perle dauerhaft, feuerfest, unzerstörbar, unausrottbar. Diese Perle unzerbrechlich und nicht zu vernichten. Ja, wie mag diese Perle wohl heißen? Diese köstliche, wie lautet ihr Name? Ihr Name heißt Jesus Christ. Ja, das ist die eine köstliche Perle, Jesus Christus. Von Gott uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und die größten Gegensätze vereinigen sich dort in Christus. Als Gabe für uns Menschen ist er gleichzeitig Gottes Sohn und zugleich Menschensohn. Er gibt vollkommene Freude auf dem Grund des tiefsten Leidens. Er reicht das ewige Leben heraus aus dem bittersten Sterben. Er verwandelt die größten Sünder in gerettete Gotteskinder. Er hebt aus der Verdammnis und Hölle heraus in die Gemeinschaft des ewigen Vaters. Jesus hat alles in sich, was ein Mensch braucht zur Rettung für Zeit und Ewigkeit. Eine wunderbare Perle. Wer kann sie haben? Nur wer um ihretwillen alles andere verkauft, und das tut der Kaufmann. Und jetzt wollen wir doch noch ein viertes miteinander besprechen. Das Himmelreich ist betretbar, doch nur für den vollen Einsatz. So verschieden die Wege auch sind, die die beiden Männer, der Bauer auf der einen Seite, der Kaufmann auf der anderen Seite, im Endeffekt haben sie genau das Gleiche. Der Kauf hat geklappt. Wir gehen nochmal zum Landmann. Der ist ja jetzt Schatzmeister geworden, kann man fast sagen, nicht? Er hat seinen Pflug sicher nicht gegen eine Nobelkutsche eingetauscht, um sich dann durchs Dorf fahren zu lassen und beklatscht zu werden. Nein, dafür war ihm der Schatz zu teuer. Mit diesem Schatz wollte er etwas Neues pflügen. Das Leben konnte noch einmal ganz neu für diesen Landmann beginnen. Und wenn wir Jesus gewinnen, dann kann dieses Leben noch einmal beginnen. Wer sucht, der findet. Und der handelt auch wie der Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Wenn er eine entdeckt, eine besonders schöne, verkauft er alles und kauft sie. Ich frage dich jetzt einmal, suchst du Jesus? Suchst du ihn um jeden Preis? Oder bist du damit zufrieden, dass du seit deiner Taufe im Sack der großen Taufscheinbesitzer untergegangen bist? Der übliche Kirchenbetrieb, wo man so über den lieben Gott und seine gesenkten Preise nachdenkt, wo du offiziell ja als Christ giltst und Taufschein hast, geht ja alles. Manche zahlen Kirchensteuer, manche zahlen Gemeindebeiträge. Ach, das hat sich im Reich Gottes ja alles auch, ist möglich nicht, aber es hat mit Reich Gottes nichts zu tun. Wenn Jesus von Reich Gottes spricht, dann spricht er vom Schatz oder von der kostbaren Perle. Mit einer kostbaren Perle spielt man nicht. Die gibt man nicht Kindern in die Hand, dass sie so ein bisschen rumlutschen oder ein bisschen Murmel spielen. Und dafür, dass du die Perle haben kannst, hat Jesus schwer geblutet. Er hat sein Leben dafür gegeben, damit du kommen kannst. Am Kreuz ist er für dich gestorben. Er ist nicht halb am Kreuz gestorben, sondern ganz gestorben um deinetwegen. Und er möchte von dir ein ganzes und kein halbes Jahr. Er möchte eine eindeutige Entscheidung. Er möchte dein ganzes Herz haben. Ein halber Christ, sagt mal einer, ist ein ganzer Unsinn. Das Massenchristentum, das Mitläuferchristentum, ohne eine persönliche Entscheidung, das hat Jesus nicht gewollt. Und das funktioniert auch nicht. Er will, dass dir nichts auf dieser Welt wichtiger ist als er. Stell dir doch bitte die Frage, was ist dir das Wichtigste? Da gibt es den Urlaub, da gibt es dies und jenes, die Gesundheit, ist ja auch alles in Ordnung. Aber ist das das Wichtigste? Hast du Jesus gefunden? Hast du ihn in dein Leben aufgenommen? Gott senkt die Preise nicht wie im Winterschluss verkauft, dass er sagt, naja, bei dir mache ich es ein bisschen billiger. Redest du mit ihm? Lebst du mit ihm? Du merkst, das sind viele Fragen, die sich jetzt an diese zwei Gleichnisse anschließen. Und manchmal, wenn man da so Leute fragt, nicht, weißt du, bist du ein richtiger Christ? Oh, dann kommen so Antworten, ah ja, ich bin auf dem Weg und ich möchte ja schon und ich gehöre auch zur Kirche. Nee? Das sind alles so nebelhafte Aussprüche. Wenn mich früher einer gefragt hätte, bist verheiratet, Thomas? Und ich hätte gesagt, ah ja, oh, ich weiß nicht recht, ich möchte ja schon, ich bin auf dem Weg. Ja, hätte man meine Renate ja gesagt, du, horch. Ja, also, ja, es ist ja eine Tatsache, die haben wir ja in der Öffentlichkeit vom Standesamt vor allen Leuten gesagt und festgeschrieben. Das weiß man. Deshalb auch die Frage, hast du Jesus gefunden? Hier steht, der Kaufmann ging hin und verkaufte alles. Hier hängt, er hat nicht nur ein bisschen, nicht? Die Betonung liegt ja bei alles. Nicht so ein bisschen fromm, so ein bisschen Gott, ein bisschen Religion, oh, das lassen wir uns ja alle gefallen, nicht? Das ist einfach mal ganz gut. Aber damit ist Jesus nicht zufrieden. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Mach heute mit Jesus fest. Es kann morgen zu spät sein. Ergreife diese Perle. Ergreife diesen Schatz im Acker. Und wenn du es noch nicht getan hast, sind nachher auch hier, ich bleibe hier, auch die Ältesten sind hier, dann komm einfach und bereinige dein Leben und nimm diesen Schatz im Acker. Hol ihn heraus, dass es deiner ist und deine Perle. Amen.